Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info am Nikolaustag, dem 6. Dezember 2016. Heute mit folgenden Themen. Verschnaufpause vor dem nächsten Showdown. Die Anti-FPÖ-Allianz freut sich über Van der Bellen und bereitet sich auf die nächsten Wahlen vor. Ruag und Pilatus rücken vor. Schweizer Politik schafft gute Bedingungen für das Geschäft mit dem Krieg. Und Zwarte Piet Niet in den Niederlanden erhitzt der Handlanger des Samichlaus dieser Tage wieder die Gemüter. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Lydia Huckebrink.
Rabe Info.
Zunächst die aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Gestern Montag erhielt das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel den städtischen Sozialpreis. Dieser ist mit 10.000 Franken dotiert und zeichnet herausragendes freiwilliges Engagement aus. Daraufhin meldet sich nun das Kollektiv Freiraum zu Wort, welches unter anderem das Sabberli-Boom-Festival organisiert. In einem offenen Brief stellt es die Frage, ob nicht die Prämierung eines Projektes angebracht gewesen wäre, welches sich zum Beispiel für Menschen mit Migrationshintergrund oder für die Inklusion von benachteiligten Menschen einsetzt. Der Verein Gaskessel werde pro Jahr mit über 400.000 Franken von der Stadt unterstützt. Eine Prämierung durch die Stadt komme einer Auszeichnung eines eigenen Projektes gleich. In Frankreich kommt es zu einer politischen Rochade. Der bisherige französische Premierminister Manuel Valls bewirbt sich als Nachfolger des Präsidenten François Hollande. Gestern Abend hat er seine Kandidatur offiziell angemeldet und zugleich seinen Rücktritt als Premier bekannt gegeben. Neuer Premierminister wird der bisherige Innenminister Bernard Cazeneuve. Staatschef Hollande beauftragte ihn zugleich mit der Bildung einer neuen Regierung. Größere Veränderungen im Kabinett werden jedoch nicht erwartet. In der Türkei soll die seit dem Putsch geltende Notstandsregelung zur Normalität werden. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan künftig Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen dürfen soll. Der Entwurf soll noch in dieser Woche ins Parlament eingebracht werden. Im Sommer 2017 soll dann in einem Referendum über das Präsidialsystem entschieden werden. Und wir bleiben in der Türkei. Amnesty International wirft den türkischen Behörden massive Menschenrechtsverletzungen vor. Das Vorgehen des Staates gegen die PKK sei unverhältnismäßig. Bereits eine 500.000 Menschen sei im Südosten des Landes aus ihren Häusern vertrieben worden. Die Vertriebenen hätten bis heute Mühe, angemessene Ersatzunterkünfte zu finden. Das Vorgehen der türkischen Einsatzkräfte käme einer kollektiven Bestrafung gleich, schreibt Amnesty in ihrem Bericht. Seit Verhängung des Ausnahmezustands nach dem Putschversuch im Juli hat sich die Menschenrechtslage im Südosten der Türkei stark verschlechtert. Eine Reihe von Regierungserlassen und Verhaftungen hat oppositionelle kurdische Stimmen praktisch zum Schweigen gebracht. Die Terrorgruppe Daesh, auch bekannt als Islamischer Staat IS, hat in Nordafrika ihre letzte Hochburg verloren. Regierungstreue Truppen berichten, sie hätten gestern Montag die komplette Kontrolle über die Stadt Sirte in Libyen errungen. Dutzende Kämpfer hätten sich ergeben, viele von ihnen wurden getötet. Mit der Niederlage in Libyen erleidet Daesh einen weiteren Rückschlag. Zuletzt hatten die Extremisten sowohl in Syrien als auch im Irak große Gebiete verloren. Und zum Wetter. Morgen Mittwoch sonniges Wetter, die Frühtemperaturen liegen bei minus 3 Grad, tagsüber steigt das Thermometer dann auf 5 Grad. Auch donnerstags und freitags erwartet uns nach einem nebligen Morgen meist sonniges Wetter bei Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Viele Österreicherinnen und Österreicher sind erleichtert, dass es endlich vorbei ist, das Wahltheater 2016. Zur Wahl standen einerseits der Rechtsaußenpolitiker Norbert Hofer von der FPÖ. Andererseits war da der grüne Liberale Alexander van der Bellen. Der hatte die Wahl eigentlich, wenn auch äußerst knapp, im Mai schon einmal gewonnen. Wegen eines Gerichtsbeschlusses musste die Stichwahl fürs Bundespräsidentenamt aber wiederholt werden. Darum stimmte das österreichische Stimmvolk am Sonntag erneut über dieselben beiden Männer ab. Dieser ewig dauernde Wahlkrimi fand vorgestern schließlich ein schnelles Ende. Schon eine halbe Stunde nach Schließung der Wahlurnen war klar, wer gewinnen würde. Alexander van der Bellen holte über 53% der Stimmen. Letzte Woche sprachen wir mit der Frauenrechtlerin Anna Müller-Funk. Sie engagierte sich innerhalb verschiedener Kampagnen gegen die rechtsnationale FPÖ. Michael Spahr wollte nun von ihr wissen, wie ging es ihr am Sonntagabend, als das Resultat feststand?
Ja, wir haben uns sehr gefreut und waren sehr erleichtert und auch sehr überrascht, dass es so klar war. Also ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass es ein knapperes Ergebnis werden würde.
Gibt es denn eine Erklärung, warum es dieses Mal, also beim zweiten Versuch einer Stichwahl, so viel deutlicher wurde, dass Van der Bellen gewinnt als beim ersten Mal?
Naja, ich glaube, es war sozusagen die Frage der Mobilisierung war von Anfang an die entscheidende Frage. Also wer es schafft, besser zu mobilisieren, und das hat Van der Bellens Wahlkampfteam, aber vor allem ein sehr breites zivilgesellschaftliches Bündnis besser hingekriegt und besser geschafft. Und man muss auch sagen, dass wieder mal Österreichs Frauen die Wahl ein bisschen gerettet haben. 62% aller Frauen haben sich für Van der Bellen ausgesprochen. Das heißt, die verschiedenen Mobilisierungsstrategien von den Gegnern und Gegnerinnen von Herrn Hofer waren offensichtlich erfolgreicher.
Anna Müller-Funk, Sie haben sich engagiert bei den Frauen gegen Hofer. Hofer hat zwar verloren, die FPÖ hat verloren, aber sie konnte wiederum 47% der Bevölkerung für sich gewinnen. Und die FPÖ hat sich gestern auch als Siegerin verkauft, obwohl sie verloren hat. Was droht denn Österreich in Zukunft?
Man muss die Kommunikationsstrategen der FPÖ für ihre Chuzpe schon ein bisschen bewundern, zu sagen bei einer Stichwahl, dass man ein würdiger Zweiter geworden ist. Ja, und natürlich ist das jetzt nicht ein Ergebnis, wo man sagen kann, es ist alles in trockenen Tüchern und alles wunderbar, sondern es ist auf jeden Fall ein Ergebnis. Das bedeutet, dass wir ab heute uns überlegen müssen, welche politischen Schritte wir alle setzen müssen, um dieses sehr beunruhigende Ergebnis, das die FPÖ trotz allem erzielt hat, dem entgegenzuwirken.
Es ist gut möglich, dass es bald zu Neuwahlen kommt und dass die FPÖ dann versuchen wird, eine Mehrheit zu gewinnen und oder sicher eine große Stimmenzahl gewinnen will, um dann zu regieren, vielleicht sogar alleine zu regieren in Österreich. Denken Sie, Anna Müller-Funk, dass Sie dieses Bündnis, das sich jetzt gebildet hat, um Hofer zu verhindern, nochmal aktivieren können, um eine FPÖ-Vorherrschaft zu verhindern bei Parlamentswahlen?
Ich glaube, es sind definitiv Bündnisse entstanden, die auch in Zukunft wichtig und hilfreich sein werden. Ich glaube aber trotzdem, die Frage ist sozusagen, ob die verschiedenen handelnden politischen Akteure diesen Warnschuss, der diese Bundespräsidentenwahl war, verstanden und gehört haben und auch entsprechende Schritte daraus ableiten. Ich glaube, dass es Neuwahlen geben wird, ist heiß diskutiert und viele sehen das als gegeben an. Ich frage mich, ob die Wahl von Alexander van der Bellen nicht auch dahingehend vielleicht die Neuwahlen nochmal verschieben wird, auf wie geplant 2018.
Die Frage stellt sich natürlich auch, Alexander van der Bellen ist von der Grünen Partei. In der Schweiz oder in Deutschland gibt es ja starke grüne Parteien, die zum Teil wenigstens lokal auch in Regierungen mitmischen. Ist diese Wahl auch eine Chance für die Grünen als neue linke, liberale Kraft in Österreich?
Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube sehr wohl, dass es die Grünen stärken wird, natürlich einen Bundespräsidenten zu stellen. Aber es haben nicht 53% der Österreicherinnen grün gewählt. Es haben 53% der Österreicherinnen haben sich gegen Norbert Hofer und für Demokratie, Weltoffenheit und eine gemeinsame Zukunft entschieden. Also ich glaube, daraus abzuleiten, dass die Grünen ein Potenzial von 50% haben, wäre zu optimistisch oder zu euphorisch aus Sicht der Grünen.
Sagt Anna Müller-Funk. Sie engagierte sich mit Frauen gegen Hofer und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen für die Wahl von Alexander van der Bellen zum österreichischen Bundespräsidenten.
Rabe Info.
Um einen Krieg zu führen, braucht es eine Industrie, die den Kriegsparteien Waffen zur Verfügung stellt. Zwar gibt es einen leichten Rückgang des globalen Waffenhandels, meldete das Friedensforschungsinstitut SIPRI aus Stockholm gestern. Doch immer noch boomt das Geschäft mit dem Krieg. Noch immer werden heute über ein Drittel mehr Waffen gehandelt als noch vor 15 Jahren. Zu den Top-Waffenhandelsunternehmen weltweit gehören die US-amerikanischen Firmen Lockheed und Boeing sowie Großkonzerne aus Großbritannien, der EU und Russland. Die armeekritische Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA, findet es bedenklich, dass auch zwei Schweizer Unternehmen in den Top 100 der Rüstungskonzerne sind. Michael Spahr wollte vom XOA-Sekretär Levin Lempert wissen, wie stehen diese Schweizer Rüstungskonzerne denn genau da in dieser Rangliste?
Ja, die beiden großen Schweizer Rüstungskonzerne, die RUAG und Pilatus, rücken weiter vor auf dieser Liste der 100 größten Kriegsmaterialproduzenten weltweit. Schon letztes Jahr sind sie vorgerückt und dieses Mal können sie ihre Umsätze nochmal deutlich steigern.
Wie ist das zu erklären, dass die RUAG und Pilatus aufsteigen bei der Liste der großen Rüstungskonzerne?
Ja, beides sind Konzerne, die nach schweizerischer Gesetzgebung auch besondere militärische Güter liefern. International gesehen gibt es die Kategorie der besonderen militärischen Güter nicht, sondern es ist ganz normal auch Kriegsmaterial. Und nach Schweizer Gesetzgebung ist eben der Export von besonderen militärischen Gütern erleichtert. Und das bedeutet, dass diese beiden Konzerne gerade in Krisenregionen, wie zum Beispiel in den Nahen und Mittleren Osten, letztes Jahr extrem viele solche Güter exportieren konnten. Und das erklärt auch der Aufstieg in der internationalen Rangliste.
Der staatliche Schweizer Rüstungskonzern RUAG soll nun Kriegssimulatoren an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern. Die Sonntagszeitung hat aufgedeckt, dass dort eine Tochterfirma gegründet wurde. In den Vereinigten Arabischen Emiraten herrscht im Moment kein Krieg. Warum ist es dennoch problematisch, wenn die RUAG sich dort engagiert?
Die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligen sich direkt am Jemenkrieg, weil sie Teil sind der von Saudi-Arabien angeführten Allianz, die im Jemenkrieg gegen die Houthi-Rebellen vorgeht. Das heißt, die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein kriegsführendes Land und darum ist es sehr problematisch, wenn ein Schweizer Rüstungskonzern von einem sogenannten neutralen Land eben sich direkt in diesen Konflikt einmischt und die Bemühungen der schweizerischen Diplomatie um Friedensförderung eigentlich untergräbt.
In der Schweiz wurde immer wieder der Versuch unternommen, die Rüstungsgüterexporte einzuschränken, besser zu kontrollieren. Warum gelingt das nicht?
Dies gelingt nicht, weil wir eine klar rechtsbürgerliche Mehrheit haben im Parlament, denen das Kapital oder die Umsätze der Rüstungsindustrie wichtiger sind als die Menschenleben im Nahen und Mittleren Osten. Und erst wenn wir im Parlament eine deutliche Machtverschiebung hätten nach links, erst dann könnten auch die Waffenexporte in der Schweiz etwas mehr unter Kontrolle gebracht werden.
Sagt Levin Lempert von der armeekritischen Organisation XOA. Den Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI gibt es online. Den Link unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Ein Mann mit schwarzer Farbe im Gesicht, mit dicken, rot angemalten Lippen und krausem Haar. In traditioneller Dienstkleidung mimt er den kindlichen Handlanger des Samichlaus. Das ist keine rassistische Karikatur. Das ist der Schwarze Piet, der Schwarze Peter, treuer Begleiter vom Sinterklaas, dem niederländischen Sankt Nikolaus. Sozusagen der niederländische Schmutzli. Gestern am Sinterklaas-Vorabend brachte er den Kindern wieder die Geschenke. Der 5. Dezember ist das wichtigste Familienfest im niederländischen Kalender. Der Schwarze Piet für viele ein unverzichtbarer Nebendarsteller. Aber er ist auch ein Relikt aus der niederländischen Kolonialzeit, aus der Zeit des Sklavenhandels. Bürgerrechtsgruppierungen und Aktivistinnen fordern seit Jahren, dass der Schwarze Piet aus der Öffentlichkeit verschwindet. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist die Tradition allerdings unantastbar. Im August letzten Jahres erreichte die Diskussion ihren vorläufigen Höhepunkt, als die Vereinten Nationen die Niederlande aufforderten, auf die rassistische Darstellung zu verzichten. Die Konsequenz? Bei der traditionellen Parade auf Dampfbooten in Amsterdam vor 3 Wochen waren die Schwarzen Piets in ihrer traditionellen Form nicht mehr dabei. In den Niederlanden sorgte diese Entscheidung für Aufregung. Ich habe mit Pam Evenhuis gesprochen, der für die Entscheidung verantwortlich war. Er ist Vorsitzender der Stiftung Sinterklaas-Intocht Amsterdam und damit so etwas wie der Mediensprecher vom Sinterklaas selbst. Er schilderte mir, was ihn zu der Entscheidung veranlasst hat und warum Veränderungen Zeit brauchen.
Der Schwarze Piet ist, der heutige Schwarze Piet ist ungefähr in 1850, 1860, die Buurten ist hier entstanden.
Der Schwarze Piet, wie wir ihn heute kennen, ist etwa 1850 entstanden. Veränderungen passieren ständig. Ich selbst bin aufgewachsen mit Sätzen wie »Pam, wenn du nicht artig bist, kommst du in einen Sack nach Madrid«. In den 70er Jahren war es zum Beispiel undenkbar, dass eine Frau Schwarzer Piet sein könnte. Heute ist das kein Problem. Was ich damit sagen will, ist, dass sich Traditionen verändern. Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich diskriminiert fühlen durch die Figur des Schwarzen Piet, auch wenn sich das viele nicht vorstellen können. Der Schwarze Piet wird traditionell dargestellt in Form einer schwarz angemalten Person, die einen stereotypen Afrikaner darstellen soll, mit dicken roten Lippen, Ohrringen und Afrofrisur. Nun, das ist etwas, woran sich Menschen stören. Und Sinterklaas hat in seiner Weisheit beschlossen, dass man diesen Menschen zuhören muss. Darum gibt es in Amsterdam jetzt nur noch Schornsteinpiets. Der ist schwarz, weil er durch den Schornstein gekommen ist und Ruß im Gesicht hat.
Schornstein ist dadurch schwarz geworden und hat Rotfäden auf sein Gesicht.
Sie sagten, dass Menschen Verständnis füreinander aufbringen und die Emotionen der Schwarze Piet-Gegner ernst nehmen sollten. Die Mehrheit der niederländischen Bevölkerung möchte aber nicht, dass die Tradition sich ändert. Wieso können Sie kein Verständnis aufbringen für die Argumente der Kritikerinnen?
Ich habe ausstehendes Begriff. Es ist auch ein bisschen abhängig, wo ihr wohnt. Sinterklaas kommt aus Amsterdam.
Es hängt auch davon ab, wo man herkommt. Sinterklaas kommt aus Amsterdam und hat viele Hilfs-Sinterklaas im ganzen Land. Und wenn man in einer Umgebung wohnt, wo weit und breit nur weiße Europäer zu Hause sind, dann muss man nicht grundsätzlich etwas verändern. Warum soll man dann etwas ändern? Aber wenn man in Amsterdam wohnt, wo Menschen aus 140 verschiedenen Nationen und allen Farben des Regenbogens zu Hause sind, dann muss man etwas ändern. Gesellschaftliche Veränderungen passieren nicht einfach so. Das dauert viele Jahre. In Amsterdam haben wir 2014 angefangen zu verändern und ich erwarte, dass wir spätestens 2020 wieder ein ganz normales Sinterklaas-Fest feiern können, ohne diese leidigen Diskussionen, denn die Menschen sind es wirklich satt.
Wenn du hier ein normales Sinterklaas feierst, heißt das für Sie mit oder ohne Schwarzen Piet?
Mit Schornsteinpiets. Die Zukunft liegt bei den Schornsteinpiets. Wir gehen vom Schwarzen Piet zum Schornsteinpiet bis einfach zum Piet. Das ist die Idee.
Die Diskussion rund um den Schwarzen Piet wird in den Niederlanden schon seit Jahren und sehr emotional geführt. Was macht diese Diskussion mit der Gesellschaft? Fördert sie die Empathie oder spaltet sie die Gesellschaft weiter?
Waar het om gaat, zijn de kinderen.
Es geht um die Kinder. Sinterklaas ist ein Kinderfest und wenn man 3-, 4-, 5-jährige Kinder fragt, die Gläubigen, wie wir sie nennen, diesen Kindern ist es ganz egal, wie Piet aussieht.
Leiden nicht weiße Kinder eigentlich direkt unter der Figur des Schwarzen Piet?
Absolut. Und nicht nur ein bisschen. Die nicht weißen Kinder werden geärgert und gehänselt in der Schule.
dann wäre es ja gerade wegen dieser Kinder Zeit, dass sich die Tradition verändert, dass es ein Fest für alle Kinder ist.
Es wird sich verändern. 2014 haben wir angefangen. Dieses Jahr hat ein großer niederländischer Fernsehsender beschlossen, den Schwarzen Piet aus dem Programm zu verbannen. Im nächsten Jahr darf es auch keine Werbeschaltungen mit dem Schwarzen Piet auf diesem Sender geben, nur noch als Schornstein Piet. Veränderungen dauern lange. Und nochmal, in Gegenden, in denen hauptsächlich Weiße leben, ist diese Diskussion für die Menschen völlig unverständlich.
Und nochmals, als ihr in einer Gemeinde wohnt mit ausschließlich witte Menschen, ja, dann schnapp ihr doch nichts von.
Findet Pam Evenhuis von der Stiftung Sinterklaas in Tocht Amsterdam und der inoffizielle Sprecher des niederländischen Samichlaus.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 6. Dezember. Auf der Website rabe.ch könnt ihr diese Sendung als Podcast nachhören. Dort findet ihr auch weiterführende Links zu den Themen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Mein Name ist Lydia Huckebrink und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.